Im neuen Erde 5.0 Perspektivwechsel-Podcast treffen sich Karl-Heinz Land und Roland Fiege regelmäßig mit spannenden Menschen und sprechen über die Herausforderungen der Zukunft, Fluch und Segen der Digitalisierung. Wir sprechen über die Chancen und Risiken von künstlicher Intelligenz und der Datenökonomie. Ist die Digitalisierung letztendlich der Hebel zu mehr Nachhaltigkeit und der Weg zu einer ökologisch-sozialen Marktwirtschaft? Eine kritische Betrachtung der Gegenwart mit einem optimistischen Blick in die Zukunft. Ja, willkommen zur Episode 2 von unserem Podcast Erde 5.0 Perspektivwechsel. Mit mir am Mikrofon ist wie immer Karl-Heinz Land. Grüß dich, Karl-Heinz.
Ja, hallo Roland. Alles okay bei dir?
Alles gut. Karl-Heinz Land, seines Seitens. Autor, Sprecher, Investor, Visionär, und ich bin froh, dich heute wieder am Mikrofon zu haben.
Ja, freut mich auch. Und mit mir Roland Fiege, Mitdenker, Querdenker, Neudenker im digitalen Umfeld.
Mensch, Karl-Heinz, wir haben ja diese Woche etliche Themen vor der Brust. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Fang du am besten mal an heute. Was hat dich die Woche am meisten beschäftigt, die letzten paar Tage?
Naja, wie ihr euch alle denken könnt, hat sich viel getan. Wenn man sich anguckt, was bei Wirecard so los war.
Aua, 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 sag ich dazu nur.
Das ist übel. Da sieht man tatsächlich ein totales Systemversagen.
Absolut, ja? Absolut.
Und ich glaube, wir hatten ja letztes Mal schon drüber gesprochen, was der Peter Josef Schumpeter damals gesagt hat, als er das die schöpferische Zerstörung nannte. Ich stelle mir im Moment sehr konkret die Frage, stehen wir genau wieder an so einem Punkt? Also brauchen wir diese schöpferische Zerstörung, um die Systeme neu zu ordnen, um Systemfehler zu vermeiden und quasi neues Ordnungssystem in unsere Wirtschaft zu kriegen.
Ja, also schöpferische Zerstörung klingt gut. Momentan wird mehr zerstört, nämlich 1,9 Milliarden. Und vor allem jegliches Vertrauen in die deutsche Wirtschaft, in die deutschen, sagen wir mal, auch Ordnungsorgane, Prüforgane, sei es von Regierungsseite, aber sei es natürlich auch in Bereichen der Wirtschaftsprüfer. Also das ist ja eine Vollkatastrophe. Anders kann man das ja nicht bezeichnen. Wer sind denn die Player, die da alle mitspielen?
Also man muss das ja immer relativieren. Also Betrug hat es immer schon gegeben. Ja? Dass das natürlich ein Riesenbetrugsskandal ist, ist vollkommen klar. Die 1,9 Milliarden, die hat es ja scheinbar nie gegeben. Die wurden ja gefaked sozusagen. Das Schlimme ist, dass das gesamte System versagt hat. Also erstmal Ernst & Young, weil die haben scheinbar nicht genau genug hingeguckt, obwohl es schon seit 2015, seit der Bilanz, ja, Kritiker gab, die sagten, da stimmt irgendwas nicht. Ne? Die Financial Times hat das, mehrere Journalisten der Financial Times haben das sehr reklamiert. 2017 stand es bereits im Februar im Manager-Magazin, und dann hat die BaFin tatsächlich Ermittlungen aufgenommen, aber gegen die Journalisten, nicht gegen Wirecard.
Ja, genau, wegen Verdacht auf Manipulationen der Kurse, ne? Richtig?
Genau, weil die sagten, die wollen Leerverkäufe forcieren und irgendwie den Absturz da quasi vorantreiben. Und das ist natürlich, also man muss das sich vorstellen, man wollte das nicht glauben, weil nicht sein darf, was nicht sein kann, ja, oder nicht sein kann, was nicht sein darf. Und das ist natürlich ein Hammer, ja.
Ja, der totale Hammer.
Und dann ist ja auch noch die Commerzbank aus dem DAX 30 raus. Man hat dann ausgerechnet Wirecard als den Rising Star in den DAX 30 getan. Ja. Und was das wiederum bedeutet, jeder, der mit Aktien handelt, also alle großen Fonds, die die Indizes abbilden wollten, mussten jetzt auch Wirecard-Aktien kaufen. Ob sie wollten oder nicht, weil sonst hat sie den Indiz nicht drin. Und das ist natürlich dann, also man kann es gar nicht mehr beschreiben. Die BaFin, die auf der einen Seite für die Banken Arbeit ohne Ende produziert. Die BaFin hat aus den Banken papierverarbeitende Unternehmen gemacht, die ab und zu noch mal einen Kredit vergeben oder Geld rausrücken, aber in der Regel nicht, weil die Auflagen so hoch sind. Ich hatte letztens mit einer Bankenmitarbeiterin gesprochen, die sagte, Herr Land, früher brauchte man für einen Kreditantrag 3 Seiten. Heute haben wir 5 Zentimeter Papier, wenn es ein bisschen was Umfangreicheres ist. Ja, ja. Und das kann doch nicht wahr sein.
Ja, aber vor allem, es werden Kreuzchen gemacht, es wird geschaut, ob in den internen Systemen alle Lämpchen auf grün sind, was jetzt dein internes Rating angeht, was deine Kreditwürdigkeit angeht. Und es ist letztlich alles, kann man auch umgehen oder beschönigen, damit quasi alle ihr Geschäft machen und alle ihre Abschlüsse machen. Aber lass uns mal noch ein paar Worte zum Geschäftszweck von Wirecard verlieren. Wo kommen die denn her? Ich habe jetzt gelesen, sie haben auch eine Banklizenz gehabt, was eigentlich auch ein genialer Schachzug war, aber dass es eben auch Länder und Regionen gibt, wo sie ja, also das Geld nicht direkt vereinnahmen konnten, also sogenannte Blackboxes gab es da wohl, wo keiner genau wusste, naja, wo das Geld herkam, vielleicht schon, aber wo es dann hingeflossen ist. Also es kann ja durchaus sein, dass diese 1,9 Milliarden irgendwann mal irgendwo erwirtschaftet wurden, nur ja, wo sie geblieben sind, das müssen die Behörden irgendwann mal, die Polizeibehörden ermitteln. Ich hatte mit Wirecard eigentlich nur einmal kurz zu tun, sogar erst letztes Jahr. Da habe ich einen Zahlungsmittelanbieter gesucht für einen Startup im Bereich Lebensmittellieferdienst und wollte da auch mal gucken, was gibt es auf dem deutschen Markt für interessante Player. Habe da die Fühler ausgestreckt, habe aber nie eine Rückmeldung bekommen. Habe ich gedacht, Mensch, ja, vielleicht waren wir dann noch zu klein für die.
Die waren nicht an dir interessiert.
Ich glaube
auch. Man muss ganz klar sagen, da wo Wirecard herkommt, ist ja ein sehr kuscheliges Environment. Die waren früher mal der Zahlungsanbieter für Porno-Webseiten.
Ja, das ist jetzt insofern jetzt mal nichts Verwerfliches, weil ich glaube, diese Industrie hat die gesamte Online-Branche auch natürlich sehr stark nach vorne gebracht, was Zahlungssysteme angeht, was Technik angeht.
Außer Frage. Das haben die sehr gut gemacht. Ja. Und da die Kerntechnologie von Wirecard, die sollte man auch nicht kritisieren, die ist gut. Das Geschäftsmodell aus meiner Sicht wäre auch gut, wenn es denn erstens auch profitabel wäre. Das weiß man heute nicht mehr. Es sah so aus, als wäre es profitabel, aber nachdem dann quasi 25% aus der Bilanz verschwunden sind, nämlich diese 1,9 Milliarden, ist man sich nicht mehr so sicher, ob sie jemals profitabel waren.
Ja.
Aber die Technologie ist ja deshalb nicht schlecht. Ne? Im Gegenteil, das, was mich berührt ist, wir hatten da einen Rising Star, der in quasi 18 Jahren von einem Nobody zu einem DAX-Unternehmen geworden ist, also vom Startup zum Konzern sozusagen, und eine tolle Technologie hat, aber aufgrund des, vielleicht der Gier des Managements, speziell der Vorstände offensichtlich, quasi zerbrochen ist. Ne? Und das ist das, was du ja auch kritisierst, das Vertrauen, was jetzt verloren geht in die Börse, in die BaFin, in die Aufsichten, es ist ja nicht nur Ernst & Young in dem Falle, es sind ja die anderen, die PwCs und wie sie alle heißen auch. Da läuft immer das Gleiche. Wir gucken überall hin. Ne? Die Kleinen, die werden erschossen und die Großen lässt man laufen. So den Eindruck hat man ja hier wieder. Ja. Und das ist halt sehr schlecht für
was
den Standort.
Was mich halt da am meisten, also jetzt mal 1,9 Milliarden hin oder her, Aktienkurs weg, Investitionen weg, also wer auch immer da Geld reingesteckt hat, der beißt sich jetzt wahrscheinlich auf etliche Fingernägel. Das ist natürlich der finanzielle Schaden. Aber was mich noch viel mehr stört, ist Folgendes. Also ich mache ja seit über 5 Jahren, bin ich regelmäßig bei NTV in der Telebörse, bei den Öffentlich-Rechtlichen immer auch mal wieder, Deutschlandfunk und Mittagsmagazin auch mal bei ARD, ZDF und werde gefragt über meine Einschätzung zu sogenannten Tech-Firmen, also Facebook, Google und so weiter und so fort. Und da wird natürlich immer auch gefragt, was machen die deutschen Player? Da gibt es dann immer zwei Fragen, mit denen jedes Interview beendet wird. Also das ist, diese rituellen Fragen von den Fernsehjournalisten oder auch Radiojournalisten sind folgende. Die erste, also die vorletzte Frage ist die, ja, was ist mit der Datensicherheit und dem Datenschutz? Also das ist jetzt hier in dem Fall Wirecard jetzt kein Thema. Also so nach dem Motto, sind wir eine Datensicherheit? Vollkommen berechtigte Frage und ich denke, da haben wir auch schon genug Antworten erlebt in den letzten Jahren. Und die zweite Frage, vor allem wenn es um IPOs geht, also Börsengänge geht und Werte und Börsenwerten von Firmen geht, ist das denn überbewertet? Haben wir denn eine neue Internetblase? Also die haben alle das Jahr 99, 2000 noch nicht vergessen, die Anleger oder die Börse. Und alle haben quasi Angst, weil sie natürlich nicht die Geschäftsmodelle verstehen und auch nicht sehen und anfassen können. Also jetzt Automotive ist jetzt vielleicht auch kein gutes Beispiel für eine ehrbare Industrie in den letzten Jahren. Aber man kann zumindest ein produziertes Auto auf der Halde stehen sehen oder im Laden oder auf der Straße. Man kann auch Güterzüge voller Chemieprodukte sehen und irgendwo Dinge, die produziert werden. Aber im Online-Business sieht man ja selten was. Ne? Ja, und es gibt sowieso schon immer ein Verständnisproblem und ein Misstrauen gegenüber Online-Firmen und Investment-Opportunities, weil sie denken, ach, das sind doch alles irgendwelche ehemaligen Hippies aus Kalifornien oder irgendwelche Startup-Kids, die Hauptsache Geld verbrennen und in hippen Büros rumspringen. Die werden noch nie im Leben Geld verdienen. Und dass dieser Schaden, der da jetzt verursacht wird, der wurde jetzt schon, der wird die deutsche Internetwirtschaft wieder um 10 bis 20 Jahre, zumindest mal was Anlegeniveau oder Investitionswilligkeit, das geht bis hin zur Finanzierung von Startups, vollkommen zurückwerfen. Also das ist eine totale Vollkatastrophe für den Standort Deutschland, was die gesamte Internetökonomie angeht.
Zwei Dinge dazu. Also ich denke, man muss die beiden Dinge voneinander trennen. Klar, du hast dieses beliebte, ich nenne das immer Totschlagargument. Also wenn gar kein Argument mehr gegen Geschäftsmodell hilft, dann kommt immer, und wie ist das mit dem Datenschutz? Genau, damit kann ich jede Diskussion erwürgen. Und ich habe diese Diskussion häufiger. Wir beraten ja viele Unternehmen in Fragen der Digitalisierung, vor allen Dingen sehr viele Mittelständler. Da kommt das dann auch so als Frage Nummer 2 oder 3. Aber wie sollen wir das denn machen mit dem Datenschutz? Und ich sage immer, blenden Sie den Datenschutz doch erstmal einfach aus. Wir überlegen uns erstmal, wie das Modell sein könnte. Und am Ende reden wir über Privacy, Datenschutz oder wie ich es gerne neuerdings nenne, Datensouveränität. Weil ich glaube, es wird in Zukunft nicht mehr um Sicherheit und Security allein gehen, sondern um die Datenautonomie, die Souveränität von jedem Einzelnen von uns. Und da sind wir noch weit, weit von entfernt. Meine These, hier könnte Deutschland sogar eine Vorreiterrolle nehmen, auch technologisch. Aber wenn man jetzt sich dann mal den Fall anschaut, Wirecard, man muss einfach sagen, Betrug hat es immer schon gegeben. Ja? Und wenn wir Dinge nicht sehen wollen oder nicht hören wollen, ne, die ja die Finanzanalysten und auch verschiedene Journalisten schon sehr früh gewarnt haben, dann müssen wir einfach sagen, Gier frisst Hirn offensichtlich. Man wollte sich mit diesen Dingen nicht auseinandersetzen. Der Schaden, da bin ich bei dir, ist groß, weil das haben wir gemerkt damals nach dem Telekom-Börsengang und dem dramatischen Verfall später. Ja, die wurde ja in den Himmel gelobt, die Aktie heute ist auf einem moderaten Level wieder, aber da haben viele Leute viel, viel Geld verloren. Das war der erste Schock. Dann kam alles, was mit dem Bubble als solches passierte, Zusammenbruch des neuen Marktes und so weiter. Viele haben ja erst begonnen, in Aktien zu investieren, als in der Bild-Zeitung stand, welche Aktie man kaufen sollte.
Ja, die Volksaktie, ich erinnere mich.
Genau. Und Fakt ist, was ja passiert ist, dann, wenn es in der Bild-Zeitung steht, solltest du lieber aus dem Markt gehen als in den Markt. Ja, das muss man einfach sagen. Das ist das Lemmings-Prinzip, glaube ich. Ja. Und jetzt müssen wir uns einfach dann damit auseinandersetzen. Wir Deutschen tendieren ja dazu, Dinge total zu regulieren, aber auch überregulieren zu wollen. Ja? Also, und damit sind wir dann bei unseren Wirtschaftsprüfern, dabei sind wir dann wieder bei der BaFin. Und wir müssen uns natürlich die Frage stellen, haben die das Modell denn überhaupt verstanden? Also die prüfen Papier, ja, übrigens vermutlich hätte die Digitalisierung der Prozesse hier erhebliche Dinge beschleunigen können. Dann hätte sie nämlich nach ein paar Tagen gewusst, was da falsch läuft und nicht erst nach Jahren. Wie kann man, der ganze Skandal ist ja aufgekommen, weil man bestimmte Testate für bestimmte Dinge nicht nachweisen konnte. Und die konnte man schon seit 2015 nicht nachweisen. Warum darf es 5 Jahre dauern, ja, bis irgendjemand nachweist, das Konto gibt's oder hier, da ist wirklich Geld auf dem Konto?
Das ist,
ja,
das ist wirklich
Das ist skandalös. Ja, ja,
das ist System gewollt, kann man nicht, genau, anders sagen. Ja, ja.
Und für mich ist ja der Hammer der Woche, dass dann dieser Herr Braun hingeht, der 7% an der Firma, der größte Einzelaktionär an Wirecard war, ja, der 7% hielt und hat einen Großteil seiner Aktien verkauft letzte Woche für 155 Millionen, also in einen fallenden Markt hinein, ja, hat der verkauft ein paar Tage vor der Insolvenz. Und da muss ich sagen, ich würde das Umverteilung nennen.
Das ist Dreistigkeit.
Von vielen kleinen Aktionären und Aktionären hin auf eine Person. Ja? Ja. Und also ich hoffe, dass unsere Rechtsprechung und die Gerichte verstehen werden, dass das auch natürlich auf gar keinen Fall gehen kann. Ja, ja. Dass der Mann sich quasi am Volk, am Eigentum der Aktionäre bereichert, einseitig, und damit dann vielleicht sogar noch durchkommen sollte. Also das wäre der Skandal schlechthin. Übrigens, 5 Millionen davon, von diesem Geld, hat er ja schon genommen, um seine Kaution zu bezahlen. Ja? Also ein Teil ist schon mal fort.
Ich sehe, dass das wird, also so ähnlich wie Wolf of Wall Street oder auch das Fire Festival, also da wird es Filme geben oder Dokumentationen geben.
Natürlich.
Das hat der Stoff, wirklich Hollywood-reife Story ist das. Da werden wir auf jeden Fall die nächsten Wochen noch gut mit zu tun haben. Ja, übrigens, wo Datensouveränität gesagt hast, ist mir was eingefallen. Hast du das mitbekommen, dass Indien jetzt so, ich glaube, es waren um die 60, knapp 60 Apps, die aus China stammen und in China gehostet werden, in Indien oder für die indischen Nutzer gesperrt hat?
Habe ich mitbekommen, ja.
Man will quasi Datensouveränität dadurch schaffen, offensichtlich, also da war übrigens auch TikTok dabei, ja. Man möchte offensichtlich Datensouveränität über diesen Weg so ein bisschen herstellen, so nach dem Motto, ja, die Daten sollen im eigenen Land bleiben und da genutzt werden. Das fand ich einen interessanten Zug.
Ist ja nicht ganz dumm.
Nee, das ist nicht ganz dumm. Also das wird am Ende auch, wir kommen ja gleich auch noch so zu ein oder anderen Regulationsmechanismen, die diese Woche passiert sind, Stichwort Facebook. Aber wenn das der einzige Weg ist, du hast eben so schön gesagt, ja, also das Totschlagargument ist immer Datenschutz und Datensicherheit gewesen. Das Datensouveränität ist definitiv Next Level. Und was Indien dadurch ja versucht, denke ich mal, hinzubekommen, ja, also dass einfach mehr Wissen im Land bleibt, beziehungsweise nicht einfach freiwillig abgegeben wird.
Also sagen wir mal so, ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnern kannst, da waren wir beide noch bei einem großen amerikanischen Softwarehaus beschäftigt und da hatte Facebook ein unanständiges Angebot an den Staat Indien gemacht, und zwar haben die gesagt, wenn ihr uns großartig zulasst in eurem Land, dann werden wir dafür sorgen, dass wir die Welt in Indien kostenlos vernetzen. Also kostenloses Internet für jedermann.
Ja.
Und die Inder haben sich dagegen ausgesprochen, genau aus dem gleichen klugen Argument, wie sie es jetzt auch wieder machen, sagen, wir wollen Herr unserer Daten bleiben. Weil eins ist doch klar, wenn das Netz die Infrastruktur unseres zukünftigen Wohlstandes ist und wird. Also so wie früher der Wohlstand, der ist an den Flüssen entstanden, an den Verkehrswegen, an den Straßen. Ja. Heute sind es die Flughäfen. Da, wo die großen Hubs sind, da entsteht der Wohlstand, da findet der Handel statt. Und heute, wenn immer mehr Dinge Daten werden, zu Daten und in der Wertschöpfung zu Software und Services, also siehe Plattformen wie Airbnb, wie Google, Facebook, alles datengetriebene Wertschöpfung, dann ist natürlich das Netz die Infrastruktur des zukünftigen Wohlstandes. Und die Frage ist, wem gehört das Netz? Wir in Deutschland haben das ja für uns entschieden. Wir haben gesagt, das sind Netzanbieter, also Drittanbieter, nicht der Staat, dem das Netz gehört. Was eher schon auch ein bisschen bedenkenswert ist. Ne? Man kann das so oder so sehen, dass man sagt, warum hat eigentlich nicht der Staat die Hoheit über das Netz? Ja? Wir haben zwar inzwischen einen Minister für Digitalisierung und für Netzinfrastruktur und die Regulierung und Deregulierung, aber wir überlassen den Bau und den Ausbau des Netzes weitestgehend privaten Anbietern. Ja. Also Vodafone, Telekom und anderen. Und da muss man sich natürlich fragen, ist das klug?
Ja, offensichtlich gibt es ja dann nur, also mir fallen jetzt quasi drei Wege ein, das zu unterbrechen. Also das eine ist ja, sagen wir, die Zerschlagung von Konzernen. Das ist ja sogar in den USA wird das immer lauter, das Thema, ob Amazon zu groß ist, Facebook zu groß ist. Google hat ja, so ein bisschen clever vorgesorgt, indem sie dann Alphabet gegründet haben, um die einzelnen Dinge nicht ganz so genau reporten zu müssen.
Um die Zerschlagung vorzubereiten. Amazon ist noch eine Einheit. Ja. Google oder Alphabet kannst du bequem in 5, 6, 7 Teile teilen, ohne, weil die autark schon sind.
Ja, und dann werden die noch weiter durch die Decke gehen. Aber das ist ein anderes Thema. Also eine Möglichkeit ist quasi Zerspaltung, Zerschlagung von diesen Konzernen, was aber letztlich nicht viel Probleme mit sich bringen wird. Die werden dadurch noch wertvoller werden, so meine Theorie. Mhm. Der zweite Schritt ist, wie wir das jetzt eben mit Indien sehen, also Datensouveränität dadurch schaffen, dass man einfach sagt, nee, ihr dürft das bei uns nicht nutzen, seid bei uns nicht hin, ihr kommt hier nicht rein, sozusagen. Mhm. So, und der dritte Punkt ist dann, wenn es ums Geld geht, und das ist, da würde ich jetzt mal das nächste Kapitel für heute aufmachen, das ist ja das, was Facebook jetzt diese Woche auch gespürt hat. Und auch
hier, böse auf die Füße fällt.
Ja, also das ist tatsächlich so, also komme ich wieder zurück zu meinen Fernsehauftritten, auch wenn es um Facebook geht, und ich gefragt, ja, sind die jetzt am Ende, geht das noch so weiter? Mhm. Und ich glaube, ich habe vor 2 Jahren schon gesagt, also die einzigen, die Facebook stoppen kann, oder was Facebook gefährlich werden kann, ist Facebook selbst. Und jetzt haben wir genau die Situation, dass eben diese Engstirnigkeit und diese Gier dazu führt, dass jetzt Advertiser, also Werbetreibende, sagen, nett, ich mache da jetzt nicht mehr mit. Also dieses, ich darf es kurz erläutern. Also es gibt im Online-Marketing oder zum Bereich bezahlter Werbung so einen Begriff, der heißt Brand Safety. Das rührte daher, dass zum Beispiel jetzt, sage ich mal, wenn jetzt in der Bild-Zeitung ein Flugzeugabsturz gezeigt wird, groß mit Bildern, dann möchte vielleicht nicht die Lufthansa daneben dran ihre Werbung stehen haben. Das heißt, der Kontext, in dem eine Werbung ausgestrahlt wird und angezeigt wird, die ist für eine Marke, die natürlich etwas Bestimmtes verkörpern möchte. Leichtigkeit, Jugendlichkeit, Seriosität ist natürlich mega wichtig. Und da jetzt ja immer weniger auf normalen Webseiten passiert, werden immer mehr Werbebudgets in soziale Netzwerke geschiftet, was dazu führt, dass in diesem Bereich, man auch Paid Social, Facebook im Grunde genommen ähnlich eine Monopolstellung hat wie Google im Bereich Suche. Also dass 90% oder weit über 90% der Werbebudgets, die für bezahlte Werbung ausgegeben werden, die landen bisher bei Facebook. Das liegt auch daran, dass es einfach die größte Plattform ist, die größten Reichweiten hat. Das ist insofern jetzt auch nicht schlecht, weil die haben einfach die beste Plattform. So. Alle anderen Player wie Twitter, die haben es jetzt seit 10, 15 Jahren nicht geschafft, hier hinten hochzukommen, was diese Art der Monetarisierung angeht. Pinterest spielt eine untergeordnete Rolle, TikTok eine kleine Rolle. Also da ist Facebook einfach kompletter Platzhirsch. So, und was ist jetzt passiert die letzte Woche? oder in den letzten 5-6 Tagen, ist, dass Marken so langsam, excuse my French, die Schnauze voll haben. Da zählt Ford dazu, Starbucks dazu, Unilever, also sehr viele so Konsumentenartikel.
Henkel seit gestern.
Adidas hat sich gemeldet, sagen, nee, wir wollen nicht, dass unsere Produkte und unsere Marken in dem Kontext von Fake News, Hate Speech und all den Katastrophen, die dort auch vor allem, finde ich, in den letzten 5 Jahren passiert sind, stattfindet. Also für mich persönlich hat die sogenannte Flüchtlingskrise damals, hat für mich gezeigt, dass wirklich, Facebook ist eine Hate Machine und unser guter Freund Scott Galloway sagt auch, ja, also das ist der schlimmste und größte Despot und Psychopath ist Mark Zuckerberg momentan. So, und jetzt haben sie endlich mal einen Dämpfer bekommen, in dem diese Marken sagen, nett, ich möchte in diesem Kontext keine Werbung mehr ausstrahlen und die streichen die Budgets zusammen. Was
übrigens jetzt über 200 Firmen in Summe inzwischen.
Ja,
ne?
Ja. Was jetzt auch zu einem ersten Drop irgendwie von den letzten Tagen des Börsenwertes geführt hat. Also da war dann Mark Zuckerberg komischerweise kurzfristig nicht mehr unter den Top 3 reichsten Personen der Welt. Das ist natürlich eine Sache, die da merken wir, was ich auch immer gesagt habe, Facebook kann eigentlich nur an sich selbst zugrunde gehen. Das ganze Thema Datenschutz und Datensicherheit hat denen überhaupt nicht geschadet, hat niemanden mehr interessiert.
Ja.
Und jetzt ist es letztlich das Thema Kontext und Brand Safety, was sie endlich mal zwingt, zur Besinnung zu kommen und da mal ein bisschen inhaltlich aufzuräumen. Also das ist begrüßenswert.
Aber es ist ja viel mehr, Roland, was da passiert. Also wir erleben im Moment, dass die ganze Welt sich von rechts auf links dreht.
Ja.
Corona war so ein bisschen das, was das die heiße Platte für die Kinderhand war. Wir wussten alle, wenn wir auf die heiße Platte fassen, dann wird das richtig wehtun. Wir hatten auch vorher schon Krisen, also Artensterben, Klimawandel, zunehmende Umweltverschmutzung und Zerstörung. Denk mal an die Regenwälder in Brasilien, was der gutste Präsident da so macht, der Bolsonaro, indem er da den halben Wald abforsten lässt. Und wir haben immer gesagt, oh ja, ist nicht schön. Ne? Gerade gestern habe ich wieder gelesen, wir wollen den Kohleausstieg bis 2038. Und ich sage, hallo, wir haben 2020. Also ihr wollt noch 20 Jahre so weitermachen, also fast 20 Jahre. Und ich sage mir immer, Leute, wir haben offensichtlich den Knall da noch nicht gehört. Ja? Auf der anderen Seite, durch Corona haben wir diese Selbstwirkung, also innerhalb von Tagen kam es zum kompletten Lockdown. Jeder Einzelne von uns hat gemerkt, wie schmerzhaft die Konsequenzen von Corona, von so einer Pandemie sind. Ja? Und dass sowas passieren würde, wussten wir schon lange. Wir wissen auch, dass Klimawandel passiert. Wir wissen, dass Artensterben passiert. Aber das ist ja nicht so konkret. Ne? Es tut nicht so direkt weh. Wir müssen deshalb nicht zu Hause bleiben. Wir können trotzdem nochmal auf die Malediven oder nach Malle fliegen und so weiter. Und da hat sich jetzt einiges geändert. Und meines Erachtens nach hat sich jetzt was im Konsumverhalten der Menschen geändert. Auch im Denken, auch von handelnden Managern. Ich nenne das immer weg vom Profit- und Shareholder-Value-Denken hin zum Denken der Sinnökonomie, Purpose nennen die Amerikaner das, ne? Was ist der Reason Why? Und ich nenne das in Richtung ökologisch-soziale Marktwirtschaft gehend. Also sprich, dass wir sagen, es geht nicht mehr nur um Gewinn- und Profitmaximierung, das, was ich tue, muss auch Sinn machen. Und wenn dann die Werbetreibenden und die Unternehmen sagen, hör mal, also eine Plattform, die da den Trump oder auch andere so unglaublich gewähren lässt, ne? Denk an die Datenleaks, die da entstanden sind, damals in England von Cambridge Analytica, die quasi ganze Wahlen scheinbar damit manipuliert haben, dann sagen die Leute zu Recht, pass mal auf, hey, lasst uns doch mal drüber nachdenken, ob wir das nicht anders machen können. Und meine These ist, das wird von Privacy und Datensicherheit wird das hin zu Datensouveränität führen. Und gerne können wir gleich mal darüber diskutieren, was ich unter Datensouveränität verstehe und warum ich glaube, dass hier ganz neue Konzerne entstehen können, die das sicherstellen können, weil in keinem anderen Land, also in China wird Datensouveränität nicht erfunden werden und in Amerika vermutlich auch nicht. Aber in Europa könnte das sehr gut passieren.
Ja, ja. Ja, vielleicht haben wir da, wir haben ja doch sehr umtriebige Datenschutzbeauftragte, die aber oftmals an der Realität vorbei agieren oder agiert haben. Aber das Thema wird wieder hochkochen, das ist absolut richtig. Ja. Und hier, was du sozial-ökologische Marktwirtschaft nennst, also zumindest mal jetzt hier, ist ja Zuckerberg dazu gezwungen, mal eine soziale Verantwortung auch zu übernehmen.
Ja.
Also die hat er ja bisher schmerzlich vermissen lassen und immer schön Wetter geredet und hat natürlich immer, es war immer gut für den Shareholder-Value, für den Aktienkurs insgesamt, war das natürlich alles gut, was er gemacht hat. Aber man hat halt auch eine andere Art der Verantwortung, wenn man der mächtigste Mann der Welt ist. Das muss man einfach so sagen. Mit seiner Plattform kann er Wahlen gewinnen, Menschen in den Tod treiben oder Lynchjustiz verursachen. Und Facebook sagt zwar immer, sie haben ja schon Tausende da sitzen, die also Gewalt, Nacktheit und all diese Dinge schon manuell rausfiltern. Ja. Aber das wird noch viel, viel mehr werden müssen. Und damit kommen die auf Dauer nicht durch. Und das wird ja auch als Nutzer, also wie gesagt, bei mir war es damals im Sommer 2015 soweit, dass ich gesagt habe, ich kann mir das eigentlich gar nicht mehr angucken. Also ich meine, Karl-Heinz, wir haben damals, ich sag mal seit 2008, 2009, 2010, 2012, wir haben mit dazu beigetragen, dass Facebook so groß geworden ist. Definitiv. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo man sagt, das ganze Ding frisst sich auf, das überholt sich langsam. Und die Frage ist, das ist ja kaum mehr zu ertragen, was da zu lesen ist. Und dann ist das letztlich die Bild-Zeitung des Internets. Und was die Belastung mit Werbebotschaften angeht, die ist ja inzwischen genauso wie damals beim Fernsehen gucken, beim Linearen. Also das System steht sich jetzt gerade selbst im Weg so ein bisschen. Also
aber auch da, Roland, keine Panik auf der Titanic, sagte Udo Lindenberg schon immer. Weil, Fakt ist, Josef Schumpeters These der schöpferischen Zerstörung wirkt auch hier. Das heißt im Klartext, denk an den Wald. Ne? Wenn du in den Wald gehst mit einer großen Kettensäge und da mal ein paar Bäume fällst und das einfach mal brach liegen lässt, wirst du feststellen, 3 Monate später hast du tausende von jungen Bäumen wieder. Junge Bäume, die keine Chance hätten, ans Licht zu kommen, weil die Großen so dominant waren, dass überhaupt keine Chance für sie war, groß zu werden. Aber nachdem die Großen weg waren, gibt es diese Chance wieder. Und so ist das bei Wirecard, so wird das bei Facebook sein. Wo ist denn AOL? Wo ist denn Netscape? Das waren auch mal größere. Ne? Netscape hat das Internet erfunden. AOL hat für die Infrastruktur gesorgt. Wo sind die? Die Digitalisierung frisst auch ihre eigenen Kinder, wie jede Revolution.
Das ist richtig.
Das Problem ist für uns, dass die Zyklen so kurz werden. Ich habe letztens in einem Zitat gesagt, die digitale Transformation entwickelt sich exponentiell, also das heißt im Quadrat wachsend. Fakt ist, wir sind auf einem Level, dass die Zyklen von Jahrzehnten auf Jahre geschrumpft wurden. Das heißt im Klartext, eine AOL, die hatten tolle 15, 20 Jahre, Netscape hatte tolle 12, 14 Jahre, Facebook hat inzwischen auch über 14 Jahre, glaube ich, auf dem Buckel, aber irgendwann kommt dann der Cut, wo es nicht mehr geht, wo nicht mehr größer, schneller, höher, weiter funktioniert, sondern wo diese schöpferische Zerstörung zu einer Neuordnung des Systems führt. Warum? Um Systemfehler zu vermeiden. Bei Wirecard gab es offensichtlich viele Systemfehler. Bei der BaFin, bei den Buchprüfern. Bei Facebook gibt es offensichtlich auch viele Systemfehler. Die werden jetzt korrigiert. Und zwar, man könnte sagen, Mein erstes Buch hieß ja Digitaler Darwinismus, der stille Angriff auf ihr Geschäftsmodell und ihre Marke. Wir haben eine digitale Evolution und wenn du nicht schnell genug dich anpassen kannst, dann stirbst du eben aus. Punkt.
Das ist wirklich tatsächlich interessant zu sehen, wie schnell das gerade alles geht. Ja, also wenn wir überlegen, ich glaube Facebook IPO war, ich glaube 2013, ja. Vorher haben sie 7, 8, 9 Jahre lang nur Geld ausgegeben, und also Geld eingesammelt und investiert. Jetzt haben sie natürlich brutal monetarisiert. Aber die Frage ist, das fragen ja auch jedes Quartal, ja, was kommt als nächstes, ja? Und die Frage ist für mich jetzt, was ist die Motorsäge? Ja, also ist die Motorsäge das Thema Brand Safety und Fake News? Also meistens kommt ja das große Problem aus einer Richtung, aus der man sie jetzt erstmal nicht erwartet. Also wie du auch schon gesagt hast, die Probleme kommen von ganz von alleine, lass uns an den Lösungen arbeiten.
Die Säge heißt Sinn. Und Purpose. Also ich bin fest davon überzeugt, Corona hat in unser aller Köpfe viel erreicht. Meine These, ich habe einen Artikel geschrieben in der Frankfurter Rundschau dieser Tage, da habe ich gesagt, irgendwann Corona wird Leben gerettet haben. Jetzt kann man sagen, 500.000 Menschen sind schon gestorben an Corona, über 10 Millionen sind infiziert und noch kein Ende in Sicht. Brasilien, Lateinamerika, selbst in Amerika, schlimme Folgen immer noch, jeden Tag neuen Höchststand. Aber es hat zu einer Entschleunigung geführt, einer Entschleunigung bei Menschen. Und auf einmal wird wieder mehr gedacht als gemacht. Ja? Und weißt du, manchmal finde ich es ganz gut, wenn man, bevor man handelt, auch mal darüber nachdenkt. Ne?
Ja, das wäre nicht schlecht.
Und nicht nur immer das Alte macht, also ich höre heute Morgen auf NTV, ja, wann wird endlich alles wieder so sein wie früher? Fliegen, Dingsen, Börsen, Industrie, wann haben wir wieder? Und ich sage, wollen wir das denn? Jetzt mal ernsthaft, sollten wir das denn wirklich wollen? Ne? Meine These ist, wir sollten drüber nachdenken, was macht Sinn und was macht auch keinen Sinn? Wollen wir, ich sage jetzt mal, Thema Tönnies, ne? So ist ja auch einer der großen Flops diese Woche. Ne? Was da passiert? Müssen wir jeden Tag Fleisch essen? Brauchen wir wirklich diese massenhafte Abschlachterei und die Tierquälerei, die damit verbunden ist? Wir wissen alle, Fleisch hat noch einen hässlichen Nebeneffekt auf unseren CO2-Haushalt. Ne? Wahrscheinlich ist die Fleischindustrie die Industrie, die neben der Energie, also der Herstellung von unserem Strom, am meisten CO2 emittiert, weltweit. Ja? Und wir könnten natürlich dramatisch sparen, wenn wir da weniger machen. Wir würden dem Tierwohl entgegenkommen, wir würden weniger schlachten müssen, die Arbeitsbedingungen wären nicht mehr so schlecht. Ich komme vom Land. Ich war früher auf einem Dorf. Ich sage immer, mit 200 Seelen und 400 Kühen bin ich aufgewachsen. Ja? Und Fakt ist, bei uns, da hatten wir Hausschlachterei. Da ging der Bauer hin, rief den Metzger und er kam Veterinär, der hat das abgenommen. Das wurde später verboten. Und weißt du, aus welchen Gründen?
Nee,
Hygiene. Weil Hygiene konnte da nicht sichergestellt werden. Ja?
Ich habe das auch schon mal erlebt als Kind, eine Schlachtung im Hof eines Bauern.
Ja klar, logisch. Ich habe mit den Armen in der Wanne und musste das Blut mitrühren, damit wir da Blutwurst rausmachen konnten. So, weil das wurde halt richtig verarbeitet. Aber du hattest auch einen ganz anderen Umgang. Die Kuh kannte ich auch. Ja. Die hatte vorher noch im Stall gestanden, weil du hattest nicht mehr als 15 oder 20 Kühe. Das war der Reichtum des kleinen Bauern. Ja. Und heute haben dieselben Bauern 600 und 1000 Kühe. Die fahren die Gülle dann irgendwo anders hin, weil sie nicht mehr auf den Feldern ausbringen können. Die Tiere sind natürlich auch schon lange nicht mehr auf der Wiese, sie sind nur noch im Stall. Und das heißt, das ganze System hat sich so pervertiert, weil es nur noch um Menge und Quantität und um Profit ging. Und dabei sind die Bauern zum Beispiel auf der Strecke geblieben. Ne? Weil die haben die größeren Höfe, die haben sich total verschuldet, sind die jetzt abhängig von den Banken und womöglich irgendwelchen Großaktionären. Und auf der anderen Seite hat es der Umwelt dramatisch geschadet.
Richtig.
Und ich sage, jetzt fangen die Menschen, und ich weiß nicht, wie das dir geht, ob du nicht auch in deinem Bekanntenkreis Diskussionen hast mit Leuten, wo du sagst, sag mal, wir essen doch nicht mehr, also vielleicht noch einmal die Woche ein bisschen Fleisch, ganz ohne wollen wir noch nicht, ne? Wird ja nicht jeder sofort Vegetarier oder sogar Veganer. Aber man merkt, da verändert sich was. Und
ja,
das finde ich gut.
Da hat sicherlich Corona einen guten Impuls geliefert. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob das quasi auch in den Kühlregalen der Discounter dann Einzug halten wird.
Noch nicht.
Also ich sehe halt jetzt auch, wenn jetzt zum Beispiel bei Tönnies, wenn die nicht schlachten können, dann muss halt in China geschlachtet werden. Ja, also das ist ja, es ist ja auch nichts Neues. Also dass Viecher durch die Welt geflogen werden.
Oder Roland, das wird nicht funktionieren. Nee,
natürlich wird es nicht funktionieren.
Der Konsument wird den Quatsch nicht mehr mitmachen.
Ja,
ne?
Ja.
Es ist im Moment noch eine gewisse, ich sag das mal, eine gut ausgebildete Mittel- und Oberschicht, die darüber nachdenkt. Aber wir werden schon bald sehen, dass sich das auch nach unten hin verbreitern wird. Und Tönnies, der träumt jetzt von China und so, damit, weil sein Geschäftsmodell einfach am Ende ist, ja, muss man mal im Klartext sagen, der wird das nicht mehr durchkriegen. Also die Massenhaltung der Tiere, aber auch Entschuldigung, der Rumänen, Bulgaren und so weiter, die werden ja genauso gehalten wie die Schweine. Entschuldige, wenn ich das so deutlich sage. Das wird einfach nicht mehr akzeptiert. Die Leute sagen, ey, wir haben auch eine gewisse Verantwortung dafür, wenn wir einkaufen. Und jeden Tag an der Kasse bei Rewe, Aldi und Edeka entscheiden wir, was wir haben wollen. Und das wird sich ändern. Und der Tönnies, der bekommt ja jetzt die Rechnung auch noch auf einer zweiten Seite. Jetzt demonstrieren die auf Schalke, ne?
Ja.
Die Fußballfans, gestern Abend standen da 1000 Mann und bilden eine Kette und sagen, der Tönnies muss weg. Wir wollen das nicht mehr. Ja.
Ja.
Und da merkst du wieder was, das ist so ein bisschen wie das Facebook-Thema, wo die Marken sagen, wir wollen da nicht mehr gesehen werden. Jetzt sagt ein Fußballverein, wir wollen nicht mehr mit dem Tönnies, dem, Entschuldigung, etwas intensiven Menschen, der ja doch auch schon 2-3 Mal sich hässlich verrannt hat bei seinen Äußerungen, fast schon rassistischen Äußerungen, die er gemacht hat, der ja schon mal aus dem Vorstand verdrängt werden sollte. Aber damals hat man sich dann noch für ihn ausgesprochen. Ich bezweifle, dass er damit diesmal durchkommt. Ich glaube, der wird diesmal gehen werden.
Am Ende ist es immer die Macht des Verbrauchers, also oder des Kunden,
genau.
Ne, ganz abstrakt. Also bei Facebook ist es momentan die Macht der Marken mit ihren Millionenbudgets an Werbung, dass sie sagen, nö, ich möchte da mein Geld nicht ausgeben. Dann ist es die Macht des Konsumenten oder die Macht des Nutzers auch von solchen Plattformen, auch die Macht des Konsumenten am Kühlregal. Und das ist das letztlich, am Ende entscheidet der Kunde, ob solche Sachen weitergemacht werden oder nicht. Und da würde ich gern eine Rubrik, wir haben letztes Mal schon mal drüber gesprochen, aber ich glaube, ich möchte eine neue Rubrik eröffnen. Ich werde mir da auch was Akustisches einfallen lassen. Ich nenne sie Amazon Shaming. Bei Amazon ist ja eigentlich auch so ähnlich wie bei Google, bei Facebook. Man fragt sich, was kann die denn noch stoppen? Was kann denn da schief gehen? Ja, und die haben natürlich jetzt auch so ein kleines Tönnies-Problem. Da arbeiten Menschen natürlich nicht so eng wie beim Schweinezerlegen in Lagerhallen. Da gibt es auch erste Demonstrationen und auch zu Recht Beschwerden von Mitarbeitern. Mitarbeiter sollen jetzt kleine Prämien bekommen, dass sie da quasi in so einem Warehouse arbeiten und unter nicht optimalen gesundheitlichen Bedingungen arbeiten. Das wird aber nicht dazu führen, dass die Arbeitsbedingungen massiv verändert werden oder dass die Leute massiv mehr Geld bekommen, sondern das wird nur eines beschleunigen, nämlich wiederum die Automatisierung und Digitalisierung.
Absolut,
also meine Vorhersage ist, dass Amazon, das gibt es ja schon in großen Teilbereichen, die Automatisierung von Warenhäusern und Kommissionierung von Artikeln, das ist natürlich ein bisschen tricky, weil Amazon ja wirklich vom einzelnen Kugelschreiber Betreiber bis zum großen, keine Ahnung, Ferienhäuschen, was man sich in den Garten stellt, wahrscheinlich alles irgendwie lagert. Aber dafür wird es technische Lösungen geben, also dass letztlich dort in diesen Warenhäusern weniger Menschen arbeiten werden in Zukunft. Und der zweite Punkt ist ja, ja, das Stichwort ZOOX oder ZOX, C-O-X.
Die letzte Meile. Ne?
Die letzte Meile, also Amazon hat einen Anbieter für selbstfahrende Autos gekauft.
Für 1,2 Milliarden.
1,2 Milliarden, ja.
Ne? Ein relativ junges Unternehmen mit einer guten Technologie, gerade vor 2 Tagen passiert. Und das macht eins klar: Amazon will die gesamte Value Chain verändern. Und übrigens, das war immer schon das, was Jeff Bezos gemacht hat. Ja. Jeff Bezos, für viele ist das ja gar nicht klar, ist ja auch gleichzeitig neben Google die zweite wichtige Search Engine. Weil wo wird gesucht, wenn ich nach Produkten suche? Die suche ich in Amazon. Ja, da gehe ich nicht mehr in Google, um das zu suchen. Ach, und damit ist Amazon nicht nur der größte Logistiker der Welt, der größte Einzelhändler der Welt, der größte Retailer der Welt, sondern ist auch der mindestens mal zweitgrößte Daten-Search-Anbieter der Welt, wenn nicht sogar inzwischen der größte. Wir wissen es ja gar nicht, weil Amazon über die Ergebnisse, was Search angeht, ja nicht spricht. Und eins muss man sich klar machen bei Amazon, die sind ein Login-Anbieter. Das heißt, du kannst bei Google kannst du noch irgendwie ein bisschen mitspielen, du kannst Dinge optimieren, du kannst SEO machen, Search Engine Optimizing und Search Engine Marketing und so weiter. Das kannst du so einfach bei Amazon nicht oder andersrum. Du kannst es nur in ihrem System. Dann bist du aber komplett locked in.
Komplett locked in.
So, und damit ist die Macht klar. Und wenn die jetzt auch noch das Delivery bis an den letzten Meter, also das Home, dann ist auch eins klar, da wird es demnächst keine DHL-Boten und Paketboten mehr geben, sondern das wird DHL Ende zu Ende machen, was für die auch viel praktischer ist. Denk mal an die ganzen Retouren und
so, Amazon den Aufwand. Wird es Ende zu Ende
machen. Amazon, genau, ja. Genau. So. Und das ist erklärtes Ziel. Und wenn du es mal so richtig nimmst, Amazon war ja 12 Jahre nicht profitabel. Und die haben Milliarden verschlungen, also verbrannt sozusagen. Aber die Investoren haben immer weiter mitgemacht. Warum? Weil die Investoren verstanden haben, was Jeff Bezos da eigentlich vorhat.
Richtig.
Nämlich der größte Einzelhändler der Welt zu werden, mit inzwischen über 200 Milliarden Umsatz, Jahresumsatz. Ja. Und der hat die letzten 15, 20 Jahre dazu genutzt, die Logistikstrecke Ende zu Ende zu perfektionieren. Und wenn alles dann mal in Amazon wäre, dann kann er auch die Preise dominieren.
Ja, das machen sie ja jetzt schon. Also zwei Kommentare nochmal. Einmal dieses Thema Positionierung im Amazon-Shop quasi selbst. Amazon mausert sich übrigens gerade neben Google und Facebook als Advertiser auch. Also für alle, die etwas direkt verkaufen wollen, geben auch Werbebudgets innerhalb und auf Amazon aus, um natürlich dort im Ranking hochzukommen und angezeigt zu werden. Aber sie mittelfristig kannst du da nicht gewinnen, weil die natürlich algorithmusbasiert sagen, aha, Staubsauger, schwarz, 79 Euro. Ja, dann machen wir doch einen eigenen mit dem Amazon-Label drauf und positionieren den mal. So, da haben wir wieder in ein paar Prozentpunkte in der Wertschöpfung quasi gut gemacht. Genau. Also das ist das eine. Also man kann dort eigentlich nicht gewinnen. Mhm. Und der zweite Punkt nochmal zu ZOOX und zur letzten Meile. Also wenn wir, ich glaube auch nicht, dass die vorhaben, irgendwie sowas wie Uber oder irgendein Taxisystem aufzumachen. Weil ich glaube, was die vorhaben, ist tatsächlich die letzte Meile mit selbstfahrenden Autos zu machen. Da kannst du erstmal zwischendrin zum Thema prekäre Arbeitsverhältnisse Leute reinsetzen, die dann quasi die letzten Schritte zur Tür machen, die keinen Führerschein haben. Das heißt, statt jetzt momentan bei Amazon Flex machen sie groß Werbung, dass sie 25 Euro die Stunde zahlen. Das fällt schon mal weg. Dann kann man jemanden reinsetzen, der dann zum absoluten Mindestlohn quasi auf dem Beifahrer sitzt. das Auto fährt von sich alleine und der wird dann in wenigen Jahren auch noch wegrationalisiert, wenn wir dann Roboter haben, die quasi aus dem Auto an die Haustür liefern können oder Drohnen. Also das ist eine
Boston Dynamics lässt grüßen, absolut, die entwickeln den ja,
ja schon. Natürlich, und das ist absolut, es geht immer schneller, das wird alles so kommen. Und wir müssen uns halt wirklich überlegen. Also ich habe damit ja kein Problem. Ich finde die Firma vollkommen fasziniert, bin auch sehr, sehr großer Kunde dort. Ja. Aber zum Thema, wie können wir das, was ist jetzt hier die Kettensäge? Ja? Und jetzt haben wir einmal den Kunden. Ja. Der Kunde wird dann nicht aufhören zu bestellen, weil das ist halt sowas von bequem. Das ist nicht das Einzige. Was mich stört, ist einerseits die Verpackungsberge, die zu Hause sind. Mhm. Es gibt ja noch keine Verpflichtung für Online-Händler, die blöde Verpackung wieder mitzunehmen. Aber wenn die End-to-End-Logistik perfektioniert haben, dann werden sie das auch noch anbieten.
Roland, lass mich an der Stelle widersprechen. Auch hier, ich glaube, dass diese sogenannte Sinnökonomie oder ökologisch-soziale Marktwirtschaft hier Einhalt gebieten wird. Und zwar, der Verbraucher fängt an, drüber nachzudenken, muss ich das eigentlich haben? Brauche ich das noch? Ne? Also, vor 100 Jahren hatte jeder Haushalt im Schnitt 100 bis 200 Dinge zu Hause. Ja, also vom Kochtopf über den Löffel, das Besteck und so weiter. Heute haben wir etwa 10.000 Dinge zu Hause. Und wer nicht weiß wo, der geht einfach mal in den Keller, in die Garage oder auf den Speicher.
Das kenne ich gut. Das kenne ich gut.
So. Das heißt, wir haben jetzt gemerkt, Mensch, wir brauchen das doch gar nicht. Wir waren 8 Wochen im Lockdown, wir konnten nicht shoppen. Und auf einmal stellt man fest, auch diese Pflaster, dieses immer wieder Kleinigkeiten für sich kaufen, das muss man nicht unbedingt haben. Jetzt hat Amazon massiv profitiert von der Entwicklung, weil wir einkaserniert waren. Wir konnten nicht shoppen gehen und ein paar Dinge brauchst du halt doch. Dann hast du das online gemacht. Da hatten sie von profitiert. Meine Prognose ist aber, wir werden demnächst eine Renaissance des Lokalen erleben. Ja? Das heißt, das kleine Geschäft um die Ecke, der Metzger, der Biometzger, macht der vielleicht auch das Fleisch noch dry-aged, weil es noch zarter dann ist, dann die Verhaltensänderung, dass man eben weniger Fleisch isst. Wir werden erleben, dass wir wieder lokale Dienstleister haben werden, weil es einfach auch energieschonender ist. Ne? Ich meine, unsere Industrie, wo wir eine Kartoffel aus Frankfurt nach Holland zum Schälen bringen, nach München zum Frittieren und Kleinschnibbeln, die dann wieder im Handel verteilt wird über die ganze Bundesrepublik, das ist ja auch echt der Wahnsinn, ja. Und ich glaube, solche Skandale wie jetzt bei Tönnies, ist ja nur ein Lebensmittelskandal, schreibt gerade einen neuen Roman, der beschäftigt sich mit Energie und Ernährung. Und was wir uns antun, gerade in Bezug auf die Ernährung, das ist so unvorstellbar. Thema Zucker und hochprozessierte Lebensmittel, die uns eigentlich nichts mehr geben, außer dass sie uns krank machen. Ich glaube, das wird jetzt alles hochkommen und Corona war quasi so der Wake-up-Call für uns. Also der Wake-up-Call, wo wir einfach mal Stille halten, nochmal drüber nachdenken, was tun wir hier eigentlich? Wir kaufen ständig Dinge, die wir nicht brauchen, um Leute zu beeindrucken, die wir nicht mal mögen. Ja? Und das kann ja nicht der Sinn einer Wirtschaft sein. Und Sachen, die wir, ich sag mal, bei Kick und Adler und H&M gekauft haben, die wir zweimal anziehen und dann nicht mal mehr wissen, dass wir sie haben und ein paar Jahre später landen sie irgendwo auf dem Sperrmüll. Und da muss ich sagen, ich glaube, dass die Menschen jetzt anfangen, genau sich Gedanken über diese Dinge zu machen. Weniger ist mehr.
Dein Wort in Gottes Ohr, wie man so schön sagt, also dass da Menschen jetzt wirklich gezwungen wurden, Einhalt quasi zur Besinnung zu kommen, da gebe ich dir absolut recht. So ganz so optimistisch, dass die Menschen sich tatsächlich ändern, bin ich noch nicht ganz, aber ich hoffe es für uns alle. Ich hoffe es für uns alle.
Ja, du weißt, ich bin Berufsoptimist in meinem eigentlich. Buch Erde 5.0, die Zukunft provozieren, habe ich ja auch einen sehr schönen Ausblick, wie so eine Zukunft aussehen könnte. Weil was ich ja hasse, ist immer dieser vor allen Dingen der Pessimismus.
Ja,
ne?
Ja, ja.
Weil Fakt ist, in den letzten 100 Jahren ist unser Leben besser geworden, nicht schlechter. Wenn du an die sozialen Errungenschaften, den Wohlstand für alle, weniger Hunger, weniger tote Kinder, also gerade früher sind Kinder ja im Kindbett oft schon gestorben, ne? Ernährung, da hat sich so vieles gebessert. Das haben wir vergessen. Warum? Weil wir natürlich besser informiert werden über die Katastrophen. Katastrophen verkaufen sich immer noch besser als gute Nachrichten. Das ist einfach so. Fakt ist aber, vieles ist besser geworden. Einiges auch noch nicht. Wenn wir denken, für uns wäre Corona eine Katastrophe, guckt mal in die dritte Welt, in Entwicklungsländer, da ist es eine Katastrophe biblischen Ausmaßes, was da im Moment passiert. Und da müssen wir dringend solidarisch sein. Gerade gestern habe ich gehört, der Gerd Müller, unser Entwicklungshilfeminister, hat ein sehr schönes Buch veröffentlicht, wie wir neu denken sollten. Und wie er gesagt hat, wenn wir nicht bald handeln, dann haben wir nicht mal ein paar Millionen Flüchtlinge, dann haben wir vielleicht 500 Millionen Flüchtlinge, die nach Europa drängen. Und ich glaube, wir müssen dringend dafür sorgen, dass wir uns da auch Gedanken drum machen.
Und ich denke, das ist ein schöner Abschluss für die heutige Episode. Und es liegt ja immer an uns selbst. Wir haben die Macht. Also ja. Es hilft ja auch nicht immer, auf die Politik zu schimpfen oder ja. auf Regierungen in anderen Ländern auch noch zu schimpfen, sondern wir haben es selbst in der Hand mit unserem Konsumverhalten. Und wie und wo wir unser Geld ausgeben, mit welcher Geschwindigkeit und Intensität, dann lass uns doch alle einfach ein bisschen besinnlicher sein und sinnvoller auch unser Geld ausgeben.
Was ist denn dein Flop der Woche?
Mein Flop der Woche eindeutig der Begriff Corporate Governance, also alles, wofür eigentlich die Wirtschaftsprüfergesellschaften dieser Welt auch verantwortlich sind. Das ist eine Farce. Ja. Also ich kann seit der Finanzkrise sowieso, kann ich das gesamte Banken- und Finanzwesen nicht mehr ernst nehmen. Und das zeigt mir jetzt heute auch nochmal, alles Lug und Trug, alles Gangster, mehr. Das ist für mich der Flop der Woche. Bei dir?
Ja, also du hast das, wir haben vorhin schon drüber gesprochen, also ich finde Wirecard und alles dieser Systemfehler, der sich da offensichtlich zeigt, da braucht man, glaube ich, gar nicht mehr viel drüber nachzudenken. Das muss sich eigentlich ändern. Aber ich bin halt auch erstaunt, wenn ich mir angucke, wie Firmen wie Airbus im Moment reagieren. Ich habe gerade gestern wieder gehört, 40% wollen sie quasi einsparen. Hunderte von Flugzeugen stehen da, die nicht ausgeliefert werden können. Und dann fällt ihnen zunächst mal ein, Arbeitskräfte zu entlassen.
Die haben es nicht leicht momentan. Naja.
Die aber haben es nicht.
Was war dein Top der Woche? Dein bestes Erlebnis?
Also du weißt ja, ich glaube an diese Neuordnung der Wirtschaft und ich bin immer wieder dabei und beteilige mich an Firmen. Und ich habe diese Woche zwei Dinge klar gemacht. Also wir beteiligen uns an zwei neuen Startups. Eins, das beschäftigt sich mit dem Fußball, Talento Today, ganz spannende Geschichte, werdet ihr sicher demnächst von hören. Da geht es um Talentmanagement von jungen Fußballspielern. Und das andere ist ein Unternehmen, da geht es um Handwerker, wie man Handwerker besser vernetzen kann, miteinander die Auslastung erhöhen. Und bin ich ganz froh. Also zwei in einer Woche, das hatten wir noch nicht so oft.
Also optimierst, du investierst optimal und auch optimistisch in die Zukunft.
Super. Genau. Ich denke, die Startups sind das, was wichtig ist für morgen, für uns alle.
Richtig. Zum Thema Startup, ich habe auch so zwei Startups zu Hause. Eine ist vier, der andere ist sechs. Und meine zwei Startups sind seit 3,5 Monaten, seit gestern, mal wieder in die Kita gegangen. Also das Haus ist jetzt quasi leer, komplett eine neue Erfahrung. Gar nicht schlecht für den Anfang.
Ja.
Also insofern, auch da geht das Leben so ganz langsam wieder weiter. Hoffen wir mal, dass stabil bleibt, die gesamte Lage. Ich freue mich auf die nächste Woche, Karl-Heinz. Vielen, vielen Dank. Und
prima. Freue mich auch. Und
allen Hörern und Hörerinnen natürlich eine gute Restwoche. Ja? Bis bald.
Spannende Restwoche und viele neue Perspektivwechsel für euch alle.